Vierte Halbzeit.
Eine neue Woche bedeutet auch eine neue Folge der vierten Halbzeit, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Ich bin heute nicht mit dem Kollegen Thomas Schulzke oder dem Kollegen Timo Janisch hier, wie ihr das aus den letzten Wochen und Monaten eigentlich kennt, sondern ich habe gleich drei Mitstreiter an meiner Seite. Ich fange mal an mit meinem Kollegen, den einmal vorzustellen. Das ist Lars Biermann, den kennt ihr mit Sicherheit alle als freien Mitarbeiter aus Castrop-Rauxel und aus Dortmund. Der ist heute an meiner Seite. Lars, deine Premiere
hier? Meine Premiere in der vierten Halbzeit auf jeden Fall, ja.
Alles klar, dann kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, warum du hier bist.
Ja, wir sprechen heute über das anstehende Topspiel der Bezirksliga 10. SV Westrich. Tabellenführer trifft auf den FC Castrop-Rauxel und da geht's Erster gegen Zweiter. 6 Punkte trennen die beiden und da dachten wir uns, wer kann uns denn besser erzählen, was da so abgehen wird am Sonntag, als dann direkt zwei Spieler der beiden Vereine selbst, also jeweils einer. Ich würde bei meiner Rechten anfangen. Da haben wir mit André Dante, den Torwart des FC Castrop-Rauxel. André, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Seit 10 Jahren, also fast 10 Jahren, wir haben gerade schon kurz gequatscht mit Unterbrechung beim FC. Du kannst uns heute, glaube ich, gut Einblicke geben in die Mannschaft der Rückrunde, so ein bisschen in die Mannschaft der Stunde. Darüber willst du noch?
Natürlich, dann haben wir aus Westrich auch jemanden mitgebracht, Lukas Ziegelmeier. Sagen wir Lukas oder sagen wir Ziege?
Ich glaube, mehr kennen mich unter Ziege.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch nie
bin
jemanden
ich auch auf Ziege, ja.
Ja. Unterschreibst deine WhatsApp-Nachrichten mit Ziege. Ich habe noch nie jemanden dich Lukas nennen gehört, deswegen würde ich dich auch dann einfach mit deinem Spitznamen oder deinem geläufigeren Namen zumindest im Fußball ansprechen. Danke, dass du da bist, Ziege.
Ebenfalls, danke für die Einladung.
Jo, sehr gerne. Und dann lass uns, glaube ich, direkt mal inhaltlich starten. Wir haben 2 Experten fürs Hinspiel. Ich gehöre nicht dazu. André Dürger ist auch nicht dazu.
Nee, tatsächlich nicht.
Warum warst du nicht dabei?
Ich hatte ja eigentlich im letzten Sommer meine Karriere beendet. Und ja, wie das mal so ist, dann kam im Oktober der Anruf, weil auch ein anderer Torwart, der Hendrik Zimmermann, beim FC Castrop aufgehört hatte. Ja, ich habe immer einen guten Kontakt weiterhin zu Uwe gehalten. Das heißt, wir waren auch im ständigen Austausch, auch private Dinge. Ja, und so kam die Anfrage und dann habe ich auch nicht lange überlegt und habe wieder zugesagt. Ja, und seitdem bin ich wieder sporadisch ab Oktober dabei gewesen und jetzt ab Rückrunde wieder voll im Saft und ja, als Nummer 1 zurückgekommen.
Läuft seitdem du da bist auf jeden Fall. Hinspiel lief aus eurer Sicht auch, aus eurer Sicht Ziege überhaupt nicht. Kann sich noch gut daran erinnern, was da aus Westrichs Sicht alles nicht geklappt hat.
Ja, grundsätzlich, glaube ich, hatten wir bis dahin jedes Spiel gewonnen. Bis auf das Schwerin, da haben wir in der 90., also recht spät, den Ausgleich kassiert. Wir schwammen auf jeden Fall auf einer sehr, sehr guten Welle und ich glaube, so ein Start, weiß nicht, ob es den schon mal gab in der Bezirksliga, aber auf jeden Fall hätten wir das so uns nicht erträumen lassen. Dementsprechend ja, natürlich haben wir den Gegner nicht unterschätzt, aber kam mächtig unter die Räder. Nichtsdestotrotz lieber einmal 5-0 da verlieren, als 5-1-0 zu verlieren, sagt man ja quasi, genau.
Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen eure Stärke dieses Jahr. Du hast gerade die Siegesserie schon angesprochen. Ihr gewinnt irgendwie eure Spiele immer. Nicht immer so souverän wie FC Castrop-Rauxel das jetzt gerade vor allem nach der Winterpause macht. Bei euch sind die Ergebnisse dann wirklich regelmäßig knapper. Warum ist das so?
Ja, so genau kann ich das gar nicht so sagen. Ich glaube, in der Hinrunde haben wir auch überperformt, würde ich schon so sagen, und hatten auch teilweise das Spielglück auf unserer Seite. Aber um mal meinen Trainer zu zitieren, immer Glück ist auch Können irgendwie.
Ja.
Dementsprechend gibt es auch 3 Punkte. Klar, jetzt sind wir mit dem Torverhältnis nicht mehr vorne. Dementsprechend sind es ja auch gar nicht mehr 6 Punkte eigentlich, sondern wenn man es richtig die Tabelle liest, dann nur noch 5 Punkte. Nichtsdestotrotz, ja, sollten wir weiterhin die Punkte auch eng gewinnen, wird man am Ende oben stehen.
Genau, da kann FC Castrop-Rauxel noch so viele Tore schießen, solange ihr dieses Polster nicht komplett aus der Hand gebt. steht ihr am Ende oben. Du warst beim Hinspiel dabei, Lars. Wie hast du es gesehen und erlebt?
Ja, ich war auch ziemlich überrascht, dass es dann doch so eindeutig wird. Ich habe mich auf jeden Fall auf ein Topspiel eingestellt und habe mich auch drauf gefreut. Ja, und dann ging es irgendwie relativ schnell. Ich habe das ein bisschen das Gefühl gehabt, der Spielverlauf war auch ein bisschen unglücklich für euch. Ich glaube, 6 Minuten, 4 Minuten, ja, irgendwie so, war es dann, glaube ich, Kevin Bräff kurz um 1-0, 2-0, Elfmeter. Wir haben es gerade schon kurz angerissen, vor der Aufnahme. Da gab es Elfmeter für den FC, dann durch Robin Franke verwandelt. Du sagst, war nicht so, muss man nicht pfeifen. Also ich glaube, am Ende warst du ausschlaggebend.
Ja, genau.
Also zumindest laut Schiedsrichter.
Meiner Meinung nach war es ein Pressschlag, bei dem ich definitiv auch den Ball treffe und dementsprechend hätte ich es weiterlaufen lassen, gerade bei so einem engen Topspiel und gerade in so einer frühen Spielzeit. Ja, hat er gepfiffen, das war dann, glaube ich, das 1 oder 2, ich weiß nicht mehr, was der Elfmeter war. Genau, haben uns dann auch recht schnell das 3-0 gefangen. Zur Halbzeit war 3-0, richtig?
Zur Halbzeit war 3-0, genau. Janis Orkas war es, glaube ich, abseits verdächtig zumindest.
Ja, in der Bezirksliga ist es leider so, dass man nicht mit Abseits spielt. Dementsprechend kann man aber auch dem Schiedsrichter, welcher sich alleine auf dem Spielfeld befindet, überhaupt keinen Vorwurf machen.
Das, ich glaube, ich habe gesehen, für Sonntag ist ein Gespann eingetragen.
Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, dementsprechend für beide Mannschaften, glaube ich, ganz gut und fairer so mit. Ja, haben uns in der Halbzeit dann einiges vorgenommen, wollten den Bock umstoßen und ich glaube, mit der ersten Aktion, ein Konter oder irgendwie eine dumme Absprache mit Jule und mir. Ich glaube, Roy hat dann wieder einen Elfmeter rausgeholt und dementsprechend stand es nach 47 Minuten dann 4-0. Ja, war ein gebrauchter Tag, aber dementsprechend sind wir umso besser dann in die nächsten Spiele wieder gekommen und haben weiter unsere Siege eingefahren.
Ja, ich glaube, den ganzen hat dann noch so die Kirsche oben drauf gesetzt, dass Marc noch vom Platz geflogen ist. Marc ist euer Trainer.
Da kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern.
Er hat auf jeden Fall rot bekommen, weil er seine Coaching-Zone verlassen hat. Fand ich eine sehr harte Entscheidung.
Ja, also, ja, das ist definitiv. In der Regel hat der Trainer sich unter Kontrolle und lässt sich eigentlich auf solche Spielchen nicht ein. Aber dementsprechend war der Schiedsrichter, muss ich dir recht geben, auch sehr hart und sehr konsequent. Ja, hat uns auf jeden Fall nicht geholfen. Aber ich glaube, selbst wenn er auf dem Spielfeld oder am Spielrand geblieben wäre, hätten wir das Spiel immer noch nicht drehen können.
Ja, war das nochmal Thema die Woche? Oder wir haben jetzt Anfang der Woche, aber habt ihr da nochmal drüber gesprochen?
Heute haben wir das erste Training und werden uns auch quasi akribisch auf den Gegner auf jeden Fall vorbereiten. Wir haben nur 2-mal die Woche Training, das unterscheidet uns von anderen Mannschaften. Andere Mannschaften, glaube ich, investieren definitiv mehr. Wir müssen über andere Stärken kommen und dementsprechend versuchen wir so zu kompensieren.
Ist es denn bei dir im Kopf irgendwie noch mal drin gewesen jetzt die Tage? Ihr hattet ja, glaube ich, auch, denke ich mal, spielfrei jetzt am Wochenende. Oder hast du gesagt, komm, das war so ein gebrauchter Tag, das steht ja quasi gar nicht dafür, was wir so die Saison bisher gerissen haben.
Ja, aus Fehlern lernt man natürlich, deswegen erinnert man sich schon daran, keine Frage. Aber umso mehr haben wir den Fokus eben auf Kastrop und wissen, dass wir ja 120% dort geben müssen.
André, wo warst du während des Hinspiels? Das war ja genau die Zeit, wo du gerade mal nicht im Tor standest. Wir haben, oder ich war dabei, als du verabschiedet wurdest im Sommer davor. Uwe und die Mannschaft, also Uwe Blase, der Vereinspräsident, hat dir 2 Bilder geschenkt. Ja, genau. Das war ein sehr harmonischer Abschied. Absolut, wir haben dann auch kurz gesprochen. Da warst du ja gerade nicht da. Was hast du gemacht?
Ich überlege gerade tatsächlich, aber ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich im Urlaub. Ich habe es dann über Instagram verfolgt und war auch schon erstaunt für ein Topspiel, dass es so schnell war, mal 4-0 stand. War ich selber überrascht, weil ich von Wessel gehört habe. Sehr kampfstarke Mannschaft, auch spielerisch sehr gut und ja, scheint ein guter Tag für den FC in dem Moment gewesen zu sein. Dementsprechend war das Ergebnis dann auch so eindeutig.
Jetzt bist du seit, mit Unterbrechung, ungefähr 10 Jahre, ich habe es ja im Intro einmal gesagt, Pi mal Daumen, also du bist fast so lange da, wie es den Verein überhaupt gibt.
Genau.
Hast jeden Aufstieg, glaube ich, auch mitgemacht, von der C-Liga bis in die Bezirksliga. Wie sehr kribbelt es in dir, jetzt auch noch die Landesliga oben drauf zu setzen?
Ja, natürlich, wenn man jetzt, du hast vorhin erwähnt, wenn man 15 Punkte zurück war, gefühlt keiner mehr einen Pfefferling auf uns gesetzt hat und jetzt auf 6 Punkte noch verkürzt hat. Jetzt kommt das Topspiel, wo du auf 3 Punkte zurückverkürzen kannst. Aber wie er gerade schon sagte, aufgrund des Torverhältnisses sind es eigentlich eher nur 5 Punkte. Ist es natürlich klar, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und dann gucken. Klar, Westrich muss dann nochmal ausrutschen. Er hat es immer noch selber in der Hand dann. Aber natürlich werden wir alles dafür tun, um uns in diese Position zu bringen. Und dann müssen wir Sonntag anfangen, dieses Spiel zu gewinnen. Ganz klar.
Wann habt ihr angefangen, sonntags zuerst zu gucken? Ich habe mal mit Roy Breimann gesprochen, der sagt, er guckt immer sehr schnell, wie Westrich gespielt hat. Wann hast du damit angefangen?
Tatsächlich sind bei uns in der Kabine, das mache ich auch. Man guckt dann natürlich halt die Ergebnisse, aber generell halt die Liga an. Und natürlich würde ich es lügen, wenn ich sage, natürlich hoffen wir, dass dann der Konkurrent ausrutscht. Aber wie schon erwähnt, sie gewinnen ihre Spiele, zwar knapp die letzten Wochen, aber Sieg ist Sieg und dementsprechend gibt es die Konstellation, dass wir nach wie vor 6 Punkte vor uns sind. Schwerin war ja auch sehr glücklich, aber es ist halt so. Qualität setzt sich am Ende durch, auch wenn es knapp ist. Und jetzt haben wir halt die Bürde, dieses Spiel gewinnen zu müssen, ganz klar.
Ja. Kommt diese Siegesserie gerade zum richtigen Zeitpunkt für euch?
Ja, ich glaube schon. Und die Ergebnisse verfolgen wir natürlich auch, wie Kastrop spielt. Und gerade die hohen Ergebnisse, natürlich denkt man, boah, nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, 3 Punkte sind 3 Punkte. Und gerade jetzt gegen Türkiyespor hat man ja auch gesehen, dass es Schwächen gibt, offensichtlich, ne? Und diese Schwächen versuchen wir natürlich auszuloten und dann im richtigen Moment zuzustechen.
Das Gute ist ja, würde ich erstmal aus neutraler Sicht sagen, ihr habt gar keinen Druck, ne? Gerade schon mal drüber gesprochen. Irgendwie, wenn wir über Aufstiegskandidaten im Sommer gesprochen haben, dann war Westrich nie dabei. Nicht, weil wir euch nicht mögen oder so, sondern weil es einfach Mannschaften gibt, die so auf dem Papier qualitativ irgendwie besser sind oder besser aussahen gefühlt. Auch Mannschaften dabei, die offensiver gesagt haben, so, wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Bei euch war immer so die Rede davon, ihr wollt dieses Jahr den nächsten Schritt machen, sprich irgendwie euch auf dem Niveau von Huckade zum Beispiel zu etablieren. Solange seid ihr ja noch nicht Bezirksligist. Deswegen, wie überraschend kam das denn für euch dann, dass ihr plötzlich von Woche zu Woche jedes Spiel gewinnt, während die anderen, gerade FC Kastrop-Rauxel in der Hinserie auch häufig gestolpert ist. Menge, die letztes Jahr am Ende Dritter waren und lange Zeit Letzter waren. Westfalia Huckade, die auch überhaupt nicht gut reingekommen sind und irgendwie wart ihr dann so die Ausnahme, die jedes Spiel gewonnen habt? Wie überraschend war das für euch?
Ja, das war definitiv überraschend. Unser Plan oder unser Ziel für die Saison war auf jeden Fall, besser zu sein als letzte. Ich glaube, wir wurden Siebter. Wir wollten unter die Top 5. Das werden wir, glaube ich, schaffen. Sollte nicht mehr ganz so viel anbrennen. Aber natürlich, so, ich glaube, 7 Siege hatten wir am Stück, wenn ich mich recht erinnere. Natürlich war das irgendwann auch beängstigend, aber auch, muss ich dazu sagen, waren noch sehr glückliche Siege dabei, ne? Aber wenn man oben steht, hat man dann das Quäntchen Glück vielleicht auch am Ende.
Ja, ich erinnere mich an das Hinspiel gegen Sarajevo Bosna, das war ein 1-0, das habe ich im Livestream bei uns so ein bisschen gesehen. Das war so ein Spiel, das auch genauso gut unentschieden hätte ausgehen können, vielleicht auch sogar 1-0 für Sarajevo Bosna. Was zeichnet euch als Mannschaft aus in diesem Jahr?
Ich glaube tatsächlich, dass wir bis zum Ende dran glauben immer, egal ob es gegen Mengele war oder in der Rückrunde gegen Bormann. Da haben wir, glaube ich, auch in der 93 Minuten 3-2 gemacht, meine ich. Müsste sein, ja.
Didi war es, ne?
Genau, das war Didi. Ja. Oder auch, dass wir gegen Kurdistan die Partie gedreht haben oder jetzt mit 2x2 Toren zurück waren gegen Schwerin, die sich, glaube ich, sehr, sehr angestrengt haben und vielleicht dem einen oder anderen Verein auch was Gutes zu tun. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die mannschaftliche Kompaktheit einfach uns auszeichnet und wir irgendwie bis zum Ende Gas geben.
Mhm. Seid ihr eine Mannschaft, glaube ich, in Dortmund, die nicht dafür bekannt ist, irgendwie teuer in Anführungsstrichen einzukaufen oder sich irgendwelche namhaften Spieler zu holen, sondern ihr seid im Kern, glaube ich, schon eine Weile so zusammen. Jetzt kam im Winter zum Beispiel Tim Babosek dazu. Wie wichtig ist so ein Spieler für euch?
Ja, also wir wollten uns tatsächlich, glaube ich, gar nicht verstärken, aber wenn es die Möglichkeiten gibt mit Babo oder auch mit Torben Funke von SC Weidmar, ja. Die Möglichkeit gab es und dann muss man die auch nutzen, gerade wenn man oben steht. FC Kastrop hat sich auch ich würde sagen, namhaft verstärkt.
Genau. Da sitzt hier.
Dementsprechend, ja. Ja, aber auch mit, wie heißt der, Rimon Hadji oder wie heißt er?
Genau.
Genau. Der ist ja auch von Zürich-Gelnhausen, glaube ich, gekommen. Genau. Und deswegen, wenn wir das nicht gemacht hätten, glaube ich, hätte man sich vielleicht geärgert, wenn es nicht geklappt hätte.
Mhm. André, jetzt ist gerade schon der Name Didi Liskun auf einmal gefallen. In Kastrop-Rauxel kennen wir ihn ja auch bestens. Ich weiß nicht, wie ist dein Verhältnis zu ihm? Hast du mal mit ihm zusammengespielt?
Also, zusammengespielt nicht, aber schon des Öfteren gegeneinander. Man kennt sich halt so. Klar, ist ein Top-Spieler. Hat ja auch jahrelang ein bisschen höher als Bezirksliga gespielt, wie wir alle wissen. Ja, ist natürlich auch für Sonntag meiner Meinung nach ein absoluter Schlüsselspieler. Und ja, müssen wir natürlich besonders drauf aufpassen. Bestmöglich aus dem Spiel nehmen und dann hoffen wir, dass er kein Tor schießt.
Hat er schon mal gegen dich getroffen? Erinnerst du dich an?
Bis jetzt noch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass er gegen mich getroffen hätte. Nein.
Wie besonders muss man auf ihn Acht geben? Also kann man da...
Man darf ihn keinen Raum lassen. Er ist beidfüßig sehr gut, hat einen sehr guten Abschluss. Ich weiß noch, letztes Jahr, wo er noch bei Schwerin war. Vorletztes Jahr war es gegen FC Kastrop. Auch gefühlt schießt er aus jeder Lage und immer brandgefährlich und dementsprechend keinen Raum geben. Und wenn er mal Raum hat, dann muss ich halt in die Bresche springen und versuchen, alles zu halten.
Kannst du dich überhaupt irgendwie auf Standards bei ihm? Ich glaube, die sind ja auch gar nicht mal so schlecht.
Ja, wie gesagt, er hat einen überragenden Schuss und auch da im Standards muss ich natürlich vermeiden. Wie gesagt, am besten ganz aus dem Spiel nehmen. Wird nicht immer funktionieren, aber wir müssen da als Team gemeinsam arbeiten. Und ich denke, aufgrund der letzten Wochen, wie wir auch performen, sollten wir das hinbekommen.
Sie gab dir noch Notizen aus dem Hinspiel von irgendeinem Spieler, wo du sagst, den müssen wir auch ganz, ganz, ganz besonders im Blick haben.
Ich kenne Robin Franke ganz gut. Ich weiß um seine Qualitäten also im letzten Jahr in der Rückrunde, das war mein erstes Spiel wieder nach der Schlüsselbein-Sprung-Eckgelenk-Verletzung. Da hat er dann eine gelb-rote gegen mich bekommen. Ja, wie man den ärgern kann, das weiß ich, glaube ich, ganz gut. Ob es die Möglichkeit gibt am Sonntag, das werden wir sehen. Aber auch in Yassin, dass der überragend ist, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und dass der in der Liga 1-gegen-1 der beste Spieler ist, soweit würde ich gehen. Darüber wollen wir auch nicht sprechen.
Ja, er war, glaube ich, im Hinspiel ja kein Faktor, weil er aus dem Urlaub wieder kam und dann die letzten 20 Minuten abgemüht, hat, glaube ich, am Ende trotzdem noch getroffen.
Ich glaube einmal, ja, aber ich meine, beim 4-0
ja.
Ist auch egal, aber genau. Auf jeden Fall ist das definitiv ein Unterschiedsspieler und da ist ja auch der Unterschied zu uns. Ich glaube, so einen Einzelspieler haben wir gar nicht. Wir kommen eher über das Kollektiv und versuchen so unsere Stärken dann ins Spiel zu bringen.
Das ist ja voll die Identität, nicht nur von euch als Mannschaft, sondern des gesamten Vereins seit Jahren. Ne?
Absolut.
Steht für Zusammenhalt, sieht man immer in der Halle, wenn da alles mobilisiert wird an Leuten. Und gerade jetzt in diesem Jahr können wir auch gerne nochmal kurz drüber sprechen, weil wir auch ein Beispiel aus dem letzten Jahr haben, das sehr, sehr ähnlich war, nämlich da hat Westfalia Huckerde ins Finale geschafft. Dieses Jahr habt ihr es ins Finale geschafft. Beide haben verloren. Huckerde ist danach aber in der Liga ziemlich eingebrochen. War das für euch so mahnendes Beispiel?
Ja, natürlich. Klar sagt man immer, wenn man in der Halle gut gespielt hat, wird die Saison dann schlecht. Deswegen hat der Trainer es auch natürlich bestimmt 6-mal in der Kabine gesagt. Die Halle war überragend. Laut euch hätten wir in der Vor- oder Zwischenrunde schon ausscheiden sollen. Dementsprechend war das einfach ein cooles Erlebnis. Und was die Fanbase in Westrich angeht, ich glaube, das ist einmalig. Und ein sehr sympathischer Verein, glaube ich, für Außenstehende.
Das auf jeden Fall. Kann man das am Sonntag dann auch in ähnlicher Form erwarten, dass da viel...
Ich denke, es werden durchaus Zuschauer aus Westrich kommen. Ob jetzt Fahnen und Trommeln nach Kastrop geschleppt werden, das kann ich nicht sagen. Aber ich hoffe natürlich auf zahlreiche Unterstützung. Wenn dann noch die Pommesbude oder der Bierwagen in Kastrop geöffnet hat, dann wäre es ganz nett.
Ich glaube, das klappt, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das lässt ihr euch nicht entgehen.
Nein, das denke ich nicht, nein.
Weil gerade der Vizetitel angesprochen wurde. Zweiter Platz ist, wenn ich jetzt fies sein wollen würde, würde ich sagen, könnte ja auch ganz gut. Seid oft Zweiter geworden, was Stadtmeisterschaften angeht. Sowohl in der Halle als auch auf dem Feld. Und dann halt diese bittere letzte Saison, wo es dann wirklich irgendwie nur am Torverhältnis gescheitert ist, im direkten Vergleich mit Alten Bochum. Mhm. Und dann ja auch sehr unglücklich in dem Relegationsspiel. Wie sehr ist das noch in eurem Kopf, zu wissen, irgendwie, also man redet sich ja dann manchmal vielleicht auch ein, irgendwie werden wir immer nur Zweiter.
Also tatsächlich war das noch nie Thema. Seitdem ich jetzt wieder da bin, haben wir noch nie darüber gesprochen. Natürlich hast du vollkommen recht. Auch letztes Jahr im Kreispokal dann Finale gegen Wacker verloren, stimmt. Aber jetzt in der Mannschaft selbst ist das gar kein Thema. Wie gesagt, wir sind fokussiert auf dieses Spiel jetzt. Wie gesagt, sind froh, dass wir überhaupt diese Gelegenheit haben, nochmal auf 3 Punkte theoretisch verkürzen zu können. Und die Thematik von früher ist tatsächlich überhaupt nicht vorhanden bei uns. Nein.
Ja, was auch, ja, Unterschied besonders als im Vorjahr ist der Trainer. Jetzt habt ihr mit Zuhair Alali einen anderen Coach als letztes Jahr noch mit Tino Westphal, der ja auch letztens noch lange in der Saison euer Coach war, zum FC Schalke gewechselt ist. Du kennst beide ja jetzt dann. Was macht Zuhair anders als Tino?
So ist natürlich ein absoluter Fachmann von seiner, ja, von seinem Fußball aus. Ist wirklich beeindruckend, was er für Ansprachen hält. Wie er gar nicht mit Euphorie, sondern wirklich einfach mit Fachlichkeit einen auf den Gegner einstimmt. Das ist schon sehr beeindruckend. Habe ich auch tatsächlich selten so erlebt in meiner Karriere. Ja, und dieses Background, was er einfach hat, ist für mich schon enorm stark. Also tatsächlich wirklich, ich kann mich an keinen Trainer erinnern, der so in der Art akribisch gearbeitet hat und eine Mannschaft so gut aufs Spiel einstellen konnte.
Ja. Hört sich so ein bisschen anders, wäre so ein bisschen anders als Tino, ich kenne ihn jetzt nicht aus der Kabine, aber den ich mir in der Kabine dann durchaus als so ein Heißmacher vorstelle.
Genau, Tino ist ja so der Motivator-Typ gewesen und ja. Wie gesagt, so ist halt sachlich, analytisch und das kommt uns anscheinend besser zu tragen. Ich meine, die Rückrunde spricht ja jetzt eine deutliche Sprache, bis auf das letzte Spiel. Und dementsprechend war es für uns ein Glücksgriff, dass er jetzt bei uns Trainer geworden ist.
Sprechen wir direkt über den anderen Trainer, der im Hinspiel, haben wir gerade schon mal gesagt, vom Platz geflogen ist. Und ich glaube, nichts könnte Marc Risse weniger widerspiegeln als das, ne? Also ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass er seine Emotionen nicht im Griff hat oder sonst irgendwas. Das zeichnet ihn vor allem aus.
Genau, ich glaube, Marc hat ein unfassbares Gespür auch für die Spieler. Natürlich kann man nicht immer jeden Spieler zufriedenstellen. Das ist einfach so beim Kader von, weiß ich, 22, 23, 24 Mann. Und gerade wenn man oben steht, dann wechselt man auch nicht 5 Leute immer durch. Von Sonntag zu Sonntag. Deswegen ist das, glaube ich, einmalig, auch wie er mit den Spielern spricht, die Spieler führt. Und ja, wir hoffen, dass er uns nächstes Jahr auch noch bei uns bleibt. Vielleicht in anderer Funktion.
Genau, seinen Abschied als Trainer hat er schon relativ frühzeitig bekannt gegeben. Ganz bewusst auch frühzeitig. Wie habt ihr das so als Mannschaft aufgenommen? War das sowas, was sich sowieso schon angebahnt hatte? War das erstmal ein kleinerer Schock?
Genau, also mit dem einen oder anderen hat er vorher schon gesprochen. Dementsprechend war ich nenne es mal, darauf vorbereitet. Ich glaube, es war der richtige Schritt. Marc hat jetzt nochmal Nachwuchs bekommen und Chapeau, wie er das alles unter einen Hut bekommt, mit den Kindern, mit dem Job. Sein Sohn spielt noch Fußball, also das muss man erstmal alles so.
Deswegen trainiert ihr nur 2-mal.
Ja, genau, ja. Unter anderem, ja. Ich glaube, bei 3-mal wäre Marc auch raus, das hat er auch zu mir gesagt. Ist ein Aspekt für den einen oder anderen Spieler auch, wie bei mir, glaube ich. Würden wir 3-mal trainieren, würde ich mir das nochmal überlegen. Dementsprechend nächstes Jahr bleibt es auch bei 2-mal. Latte ist auch sehr akribisch, dann sagt er eben, da muss man eben 2 Stunden mal trainieren. So versuchen wir es dann zu kompensieren.
Dann wärt ihr der einzige Landesligist, der 2-mal die Woche trainiert.
Wenn es so kommen sollte, dann offensichtlich ja.
Trainiert ihr 3-mal, André?
Wir trainieren 3-mal, ja. Okay.
Gut, hat nicht unbedingt was zu bedeuten, ne? Erfolg gibt euch auf jeden Fall recht. Jetzt haben wir vorhin schon einmal drüber gesprochen, dass ihr auf jeden Fall weniger Druck habt. Ist es denn so, dass ihr trotzdem mit allen Mitteln aufsteigen wollt, so als Mannschaft? Oder habt ihr auch den Gedanken, ey, Bezirksliga ist so eigentlich gerade passend für uns, vielleicht wäre die Landesliga so ein Schritt, der gar nicht zum richtigen Zeitpunkt käme. Wie gesagt, lange seid ihr noch gar nicht Bezirksligist, vielleicht wächst das Umfeld dann nicht so schnell wie die Liga-Zugehörigkeit. Wie ist da so das Empfinden?
Also, hoch müssen wir auf keinen Fall. Das wäre quasi ein Boni. Auf jeden Fall, nur ein Aufstieg ist nie planbar. Man weiß nicht, wer nächstes Jahr hochkommt. Vielleicht kommt ja auch ein Dortmunder Verein aus dem Westen hoch, der vielleicht ambitioniert Fußball spielt. Dementsprechend natürlich, wenn man die Chance hat, dann würde man die auch gerne nutzen wollen. Aber klar, wenn man im Winter 15 Punkte Vorsprung hat, dann ist es am Ende ein enttäuschender zweiter Platz. Aber wenn mir einer vorher gesagt hätte, ihr werdet Zweiter oder ihr steht am 22. Spieltag, mit 6 Punkten auf Platz 1, hätte, glaube ich, jeder aus der Mannschaft blind unterschrieben. Genau, und viele der Mannschaft haben noch nicht Landesliga gespielt, deswegen ja, wäre es auf jeden Fall auch für den einen oder anderen Neuland. Und gerade auch mit dem neuen Trainer, glaube ich, wären wir da gut aufgestellt.
Das denke ich auch. Wie ist das bei euch so? Ist da ein gewisser Aufstiegsdruck da, gerade mit dem Blick aufs letzte Jahr, wo es ganz knapp nicht funktioniert hat und man sich als Mannschaft ja eigentlich immer vornimmt, ein bisschen besser zu sein als letztes Jahr, und nach Platz 2 kommen nicht mehr so viele. Wie ist da bei euch die Lage so im Verein, gerade auch mit Hinblick auf das, was im Sommer möglicherweise wahrscheinlich passieren wird? Stichwort Fusion mit Schwerin.
Ja, tatsächlich möchte man natürlich immer erfolgreich Fußball spielen. Das ist ganz klar. Ich denke, wenn man 15 Punkte zurück ist, hat man nicht die Illusion, dass man nochmal rankommt. Das ist meine Meinung. Ich denke, 15 Punkte sollte eigentlich ein Polster sein, wo man eigentlich nicht mehr dran rütteln kann. Wie gesagt, wir haben jetzt die komfortable Position, dass wir nochmal eingreifen können. Aber wir haben jetzt nicht so den Druck, dass wir unbedingt müssen. Einfach ist für uns eigentlich tatsächlich auch nur Bonus. Es ist schön, wie gesagt, wenn Sonntag funktioniert, dort zu verkürzen. Und dann, klar, wenn wir am Ende aufsteigen, werden wir bestimmt nicht Nein sagen, das ist klar. Aber es wird jetzt auch keiner am Boden zerstört, wenn wir es nicht schaffen sollten. Mhm. Wie gesagt, wir haben es nicht in der eigenen Hand. Auch wenn wir das Spiel am Sonntag gewinnen, sollte Westrich dann alles gewinnen, sind wir am Ende Zweiter und werden auch gratulieren. Aber natürlich möchten wir noch einen Platz klettern, das ist ganz klar.
Ja, unser Kollege Janis Zimoch hat heute Morgen einen Text geschrieben oder einen Kommentar geschrieben, wo er sagte, der Gewinner dieser Partie wird am Ende aufsteigen. Würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, da hat er recht, oder
also ist das so hochgegriffen? Ich glaube, ich meine, wir spielen in der Konstellation immer, ihr spielt eigentlich immer vor uns. Ich denke, das Westfalia-Hukal ist für mich so ein bisschen Schlüsselspiel für uns beide. Die sind momentan top drauf. Mhm. Und ich glaube, durchaus ist es auch Mengende vielleicht noch in der Form aktuell ein bisschen, natürlich deutlich stärker als in der Hinrunde, dass sicherlich für uns beide noch Stolpersteine da sind, wo wir jetzt nicht sagen können, nach dem Spiel geben wir jetzt beide ohne Punktverlust durch. Also natürlich ist das möglich, dass man noch stolpert.
Ich finde gerade die Konstellation nicht ganz glücklich, dass eben Kastrop immer gegen den Gegner spielt, gegen den wir eine Woche vorher gespielt haben. Genau, klar. Hukade brutal stark, brauchen wir nicht drüber sprechen mit den Spielern, die die haben. Dementsprechend natürlich gibt es Stolpersteine auch. Häfner oder so darf man nicht unterschätzen. Ne? Dementsprechend, ja, natürlich wäre es schön, wenn wir gegen Kastrop gewinnen, aber nur weil wir gegen Kastrop gewinnen, ist das danach kein Selbstläufer.
Es gibt ja auch noch die ganz besondere Konstellation, dass der FC noch gegen Schwerin spielt. Jari hat die Fusion gerade angesprochen. War das bei euch Thema? Also, dass da zwei Vereine quasi gegeneinander spielen, die im Sommer höchstwahrscheinlich, das ist ja noch nicht durch, aber höchstwahrscheinlich zu einem Verein werden?
Natürlich war das kurz Thema, auf jeden Fall. Wäre gelogen, wenn ich sagen, war kein Thema. Und ja, das Spiel würde ich vieles drauf setzen, dass da der FC Kastrop als Sieger vom Platz geht. Woran es liegt, natürlich an der Qualität, vermutlich. Nein, Spaß beiseite, aber natürlich ist das ungünstig für uns. Ich würde nicht freilos sagen, aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Kastrop das Spiel gewinnen werden.
Gegenrede, André, oder?
Boah, ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich war selber Schweriner zur damaligen Zeit. Schwerin ist eine Mannschaft, auch mit der ganzen Fusionsgeschichte jetzt, dass sie auch gegen uns gewinnen wollen. Ich meine, da sind dort Spieler drin, die ja, selbst wenn die Funktion klappen würde oder klappen wird, definitiv nächstes Jahr nicht mehr dabei sind.
Ein Großteil, würde ich sogar sagen.
Genau, und dementsprechend ist das, glaube ich, den Spielern persönlich völlig egal, diese beiden Mannschaften fusionieren. Die werden, wie gegen Westrich, auch gegen uns alles geben und werden uns nichts schenken.
Generell ist der Blick aufs Restprogramm, glaube ich, fast egal, weil das Gefühl bei mir zumindest ist, dass man gegen nahezu jede Mannschaft irgendwie stolpern kann. Bosner ist ein gutes Beispiel, finde ich, ist, glaube ich, gerade vorletzter sogar. Ihr habt euch zweimal relativ schwer getan gegen sie. Bei euch weiß ich, dass da die komplette Innenverteidigung gesperrt gefehlt hat, was vielleicht auch so ein kleiner Faktor zumindest war. Wenn wir über Schwerin und FC Castrop-Rauxel sprechen, erwartest du irgendeine Form von Schützenhilfe von Westfalia Hukade oder Mengede?
Ich glaube, Hukade...
Also Mengede hat auch gerade noch andere Sorgen, muss man natürlich sagen.
Das stimmt.
Braucht noch ein paar Mengede, Punkte unten.
Mengede, da bin ich mir zu 100% sicher, wird nicht runtergehen. Dafür ist die individuelle Qualität definitiv zu stark. Die hatten in der Hinrunde enorme Verletzungssorgen und deswegen sind die da unten reingerutscht, was mich auch extrem gewundert hat tatsächlich nach so einer Vorsaison.
Ja.
Die haben sich ja mehr oder weniger eigentlich nur verstärkt, anstatt geschwächt. Ich glaube, jede Mannschaft will gewinnen. Natürlich glaube ich, dass man mit einer Kiste Bier oder so vielleicht als für einen Sieg auch ein bisschen was locken kann, aber unfair oder extra verlieren oder so, das wird es, glaube ich, in der Bezirksliga nicht geben.
Das will doch, glaube ich, auch keiner. Also so will man auch nicht aufsteigen, so will man auch nicht absteigen oder was auch immer. Habt ihr Tipps? Also du wirst nicht 5-0 für den FC Castrop-Rauxel tippen, Ziege, aber wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, ob wir euch zumindest mit einer Frage so ein bisschen locken könnten. Berichte mal oder erzähl mal, wie dein Spiel im Idealfall am Sonntag aussehen würde. Wäre das ein Spiel, was 4-0 ausgeht oder was 2-1
nicht
ausgeht?
Das und tatsächlich. Meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist der Druck tatsächlich komplett bei FC Castrop. Wir können abwarten, spielen, wir können auf Konter setzen. Mal gucken, ob wir das taktisch auch so machen werden am Sonntag. Aber grundsätzlich ja, können wir abwarten, spielen und vielleicht den einen oder anderen Konter setzen und dann den Nadelstich setzen, sodass wir dann hoffentlich als Gewinner vom Platz gehen. Aber ich bin mir sicher, es wird ein sehr intensives, sehr enges Spiel, wobei der ein oder andere dann definitiv, wenn er zurückliegen sollte, am Ende aufmacht, weil ob man dann 1-0 oder 3-0 verliert, ist auch egal. Dementsprechend glaube ich auf einen Sieg für uns mit mehr als einem Torunterschied.
Weil FC Castrop-Rauxel am Ende aufmacht und ein langer Ball von Ziege auf Didi.
Richtig.
Oder wen auch immer so, die Entscheidung bringt.
Das 1-0 passiert nach einer Ecke.
Und diesmal kein Elfmeter für den FC Castrop-Rauxel.
Richtig.
Alles klar. Unentschieden würde euch besser gefallen als dem FC Castrop-Rauxel in dieser Konstellation wahrscheinlich. Jetzt mal unabhängig vom Spielverlauf, aber damit könntet ihr.
Genau, wenn ich sage, der Druck ist bei Castrop, glaube ich, dass die nicht so gut mit einem Unentschieden leben können wie wir. Deswegen ja, würden wir nicht beim 0-0 alles nach vorne werfen in der 90.
Direkt die Gegenfrage, würdet ihr das tun, weil ihr, wenn es nochmal eng werden soll, und das wird es dann ja eigentlich nur mit einem Sieg bei Unentschieden komplett auf Sieg spielen? Oder wäre es dann auch Kalkül, lieber den einen Punkt mitzunehmen, um Westrich nicht die Möglichkeit zu geben, doch noch zu gewinnen?
Also wenn die Konstellation so steht, dass es am Ende nach 90 Minuten 0-0 steht, werden wir nicht alles nach vorne werfen, um auf Teufel komm raus das Siegtor erzielen zu wollen. Klar, auch 6 Punkte sind dann bei auch noch 6 verbleibenden Spielen, glaube ich, auch immer noch was zu machen. Aber natürlich werden wir das Spiel so angehen, dass wir dort zeigen, wer der Herr im Haus ist. Wir werden sicherlich sehr offensiv spielen, das ist klar. Ich meine, das ist unsere Philosophie. Wir werden natürlich versuchen, wir sind, glaube ich, in der Heimtabelle ungeschlagen in der Statistik, glaube ich, tatsächlich. Und das wollen wir natürlich beibehalten. Ne? Und ich halte dagegen, ich sage, wir werden 2-0 gewinnen.
Dann will ich jetzt den Tipp von Lars hören, der das Hinspiel gesehen hat, der sowohl für Castrop-Rauxel als auch für Dortmund arbeitet, also ja, beide Seiten irgendwie kennt.
Ich habe ja irgendwann mal den Kommentar geschrieben, wo es den Trainerwechsel beim FC gab, dass Westrich aufpassen muss, weil Castrop kommt oder kommen könnte, wie auch immer. Ich tippe ein ganz knappes, hart umkämpftes 2-1 für den FC. Und dann sind es 3 Punkte. Und wir haben eine Saison oder einen Saisonendspurt, der wahnsinnig eng wird.
Dann warst du das erste und letzte Mal heute im Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Schade.
Schade. Hey, wir gucken mal. So grundsätzlich liegen wir mit unseren Tipps, die wir hier abgeben im Podcast, auch meistens daneben. Du hast gerade schon angesprochen, Ziege. Wir haben gesagt, Westrich schafft es nicht in die Endrunde, sondern scheidet in der Zwischenrunde aus. Ihr wart im Finale und verliert ganz, ganz knapp gegen den BSV Schüren.
Und? Also, ihr habt ja, ich weiß nicht, wer es war, aber auch gesagt, dass wir nicht aufsteigen werden. Wenn es immer so ist und wir am Ende quasi am längeren Hebel sind, dann sollt ihr das gerne weiter so sagen.
Ich glaube, zuletzt waren wir sogar der Überzeugung, dass ihr es packt. Würde ich auch so tippen. Also ich glaube, dass ihr am Sonntag nicht gewinnen werdet, also beide. Ich gehe davon aus, dass es ein Unentschieden gibt, 1-1. Und dass ihr, Ziege, Westrich, aber den Vorsprung dann nicht mehr aus der Hand geben werdet auf der Zielgeraden. Eben weil ihr es in den letzten Wochen so oft hättet verkacken können, auf gut Deutsch gesagt, aber trotzdem irgendwie immer wieder zurückgekommen seid, ob es jetzt gegen Schwerin war oder die Wochen davor in Bochum und so. Irgendwie packt es halt immer noch. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen, dieser Rückenwind, den man durch solche Erlebnisse mitnimmt, der trägt euch da am Ende auch über die Ziellinie. Und ich würde es halt auch Marc Risse irgendwie zum Abschied als Trainer sehr, sehr gönnen.
Ich glaube, das würde ganz Dortmund ihm gönnen. Ist einfach ein Dortmunder Gesicht, muss man tatsächlich so sagen. Und wenn es so ist, wenn wir am Ende oben stehen und mit dem Unentschieden, würde ich das auch so unterschreiben.
Würde auch für den Verein extrem viel, viel bedeuten. Was wird es für den FC Castrop-Rauxel bedeuten, erstmals Landesligist zu sein? Wenn dann auch vielleicht im nächsten Jahr mit einem etwas veränderten Namen und einem etwas veränderten Logo.
Ja, wenn man bedenkt, dass der Verein erst jetzt knapp 10 Jahre alt ist, das ist natürlich ein weiterer toller Erfolg. Gerade speziell würde ich mich für den Uwe sehr freuen, weil er einfach mit so viel Herzblut dabei ist und wie gerade schon erwähnt, letztes Jahr wirklich im Herzschlagfinale mit dem schlechteren Torverhältnis nur Zweiter geworden, dann in der Aufstiegsrunde leider den Kürzeren gezogen. Ja, natürlich wäre es fantastisch, ne, als Landesligist dann nächstes Jahr, mit welchem Namen auch immer es dann sein wird, in die Landesliga aufzulaufen, klar. Das ist unser Anspruch und wir werden alles dafür tun, dass es dann auch klappt.
Willst du noch mal ein Jahr dranhängen? Da hast du ja eigentlich schon mal aufgehört. Als du zurückkamst, hast du gesagt,
also erstmal bis Sommer. Also ich habe momentan zumindest so keine Rücktrittsgedanken aktuell. Von daher will ich das zu 99% bejahen.
Also macht's wieder Spaß.
Ja.
Gut. Ja, Fußball macht immer Spaß. Dann werden wir an dieser Stelle erstmal am Ende, selbstverständlich könnt ihr das Spiel, also ihr solltet natürlich zum Platz des FC Castrop-Rauxel am Sonntag gehen. Glaube ich, das größte Highlight-Spiel irgendwie so mit Dortmunder und Castrop-Rauxler Beteiligung an diesem Spieltag. Wenn sich das Wetter bis dahin hält, dann kann es, glaube ich, keinen besseren Fußball-Sonntag irgendwie geben. Falls ihr es doch nicht schafft, im Urlaub seid, krank zu Hause liegt, dann könnt ihr das Spiel natürlich bei uns im Livestream verfolgen. Ich weiß gar nicht, Lars, kommentierst du das für uns?
Schon sein, weiß ich noch nicht, aber irgendjemand wird es kommentieren.
Genau. Jawohl, das könnt ihr bei uns sehen. Ansonsten haben wir auch unter der Woche noch viel Programm. Wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf, zeigen aber am Donnerstag, also an dem Tag, an dem ihr den Podcast frühestens hören könnt, das Kreispokal-Halbfinale aus Dortmund, Kirchhörder SC gegen den FC Roche live. Wir haben am Samstag etwas saisonal die Hallenstadtmeisterschaft der Junioren. Die Endrunde zeigen wir bei der U17 und bei der U19 von 10 bis 16 Uhr live und haben am Sonntag neben dem Topspiel der Bezirksliga 10 FC Castrop-Rauxel gegen Westrich auch noch das Landesliga-Derby für euch im Livestream, den Hombucher SV gegen den TuS Eichlinghofen. Da ist der Kollege Alex Nähle vor Ort. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr hergekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wünsche euch beiden viel Erfolg und aus neutraler Sicht soll halt der Bessere gewinnen. Wir haben alle unsere Tipps abgegeben und können dann am Sonntagabend nochmal kurz gucken, wer recht hatte. Danke, dass ihr hier wart.
Dankeschön.
Danke auch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vierte Halbzeit.